Wir wenden uns heute Morgen dem fünften Tag der Schöpfung zu und wir wollen dafür unsere Bibeln aufschlagen. Selbstverständlich in 1. Mose Kapitel 1 und den fünften Tag lesen wir ab Vers 20 bis Vers 23. Ich lese euch diese Verse vor. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an den Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und wir sind in unserer Predigtserie die Schöpfungswoche Tag für Tag durchgegangen und haben einige sehr erstaunliche Erkenntnisse aus dem Wort Gottes gewonnen. Die erstaunliche Vielfalt und die Komplexität der Schöpfungsordnung sind einfach nur verblüffend, wenn man darüber nachdenkt. Das ist unglaublich. Sie sind Ausdruck der enormen Intelligenz Gottes. Und es ist verblüffend, wenn man sich irgendwie mit der Schöpfung beschäftigt und nur etwas tiefer geht, wie man dort der gewaltigen Intelligenz und Macht Gottes begegnet. Und in der Lektüre der Evolutionisten, die Gott leugnen wollen, hingegen kommt immer wieder deren absolute Torheit und Hoffnungslosigkeit zum Vorschein. Der Evolutionist und Astronom namens Carl Sagan, der wahrscheinlich zu den bekanntesten Astronomen auf der Welt zählte, war der Meinung, dass das Leben einfach irgendwie entstand. Sein Leben endete im Dezember 1996 vollkommen leer und hoffnungslos. Und gegen Ende seines Lebens wurde er von diesem bekannten amerikanischen Journalisten Ted Koppel im Fernsehen interviewt. Und Koppel fragte Sagan, wohlwissend, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange leben würde und sein Leben der Wissenschaft und dem Studium des Universums in seiner Rolle als Astronom gewidmet hatte. Er fragte, Sir, können Sie den Menschen dieser Welt irgendeine Weisheit mit auf den Weg geben? Daraufhin antwortete Sagan, wir leben auf einem Stück Felsen und Metall, das einem langweiligen Stern umkreist, der einer von über 400 Milliarden anderer Sterne ist, die Milchstraße bilden, welche wiederum eine von Milliarden anderer Galaxien ist, die das Universum bilden, welches ebenfalls eines von vielen, vielleicht einer unendlichen Menge anderer Universen ist. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Zitat Ende. Und er dachte darüber nach und er dachte darüber nach und er dachte darüber nach. Aber er ließ es nie zu, dass Gott in seinem Leben zur Realität wurde. Und am Ende seines Lebens weiß dieser wirklich brillante Astrophysiker nur, dass das Universum existiert. Er weiß aber nicht wie, er weiß nicht warum und weiß vor allem nicht, wer der Schöpfer ist. Und das, ihr Lieben, ist wirklich sehr traurig. Alles im Universum deutet auf Gott, den Schöpfer, hin. Sogar Albert Einstein sagte, natürlich steckt eine enorme Intelligenz hinter dem Universum. Ein Mensch, der das nicht glaubt, ist ein Narr. Und dann fuhr er fort, um zu sagen, aber wir können ihn nie kennen. Auch das ist sehr traurig. Der humanistische Evolutionist weigert sich, das Offensichtliche zu sehen und er weigert sich, dem Gott zu begegnen, der erkannt werden will. Aber wieder zurück zur Schöpfungsordnung. Die Komplexität und Vielfalt lassen euch keine andere Erklärung als göttliche Intelligenz und göttliche Macht von einem Ausmaß, das unsere Vorstellungskraft vollkommen übersteigt. Und ich werde heute Morgen nur einige Beispiele dieser Schöpfungsordnung herausnehmen, um sie mit euch zu teilen. Und sie sind Ausdruck dieser Komplexität. Faszinierend dabei sind, ihr wisst, vor einigen Wochen war ich in Linum, war da auf der Storchenstation und seitdem habe ich ein bisschen über Zugvögel gelesen, aber es ist einfach so faszinierend, wie sie sich orientieren und für ihre Navigation auch die Sterne gebrauchen. Deshalb ist das Thema der Lichtverschmutzung, ich habe ganz recht gehört, das Thema der Lichtverschmutzung in diesem Zusammenhang mit den Zugvögeln ein großes Problem. Ich habe unlängst gelesen, dass ein ganzer Schwarm von Vögeln abstürzte, weil sie geblendet wurden von einem hellen Strahler. Aber woher wissen die Vögel, wie ihre Flugroute sein soll, wie sie sein soll? Übrigens, das Zugverhalten von Vögeln ist noch mangelhaft erforscht. Die sind jetzt dabei, auch gewisse Sender an Vögeln zu befestigen, um noch weiter darin zu forschen. Es ist hochinteressant. Sogar Vögel, die aus Eiern in einem Gebäude geschlüpft sind und nie einen Himmel gesehen haben, können den Weg nach Hause finden, wenn man ihnen einen künstlichen Himmel zeigt, der einen Ort repräsentiert, an dem sie noch nie gewesen sind. Dann muss ich euch unbedingt was von den Motten erzählen. Motten haben zwei Ohren. Ich glaube, sie haben sie auf der Brust, also nicht da oben. Ja. Aber hört mal, was die Milben machen. Milben gehören zu einer Unterklasse der Spinnen und erreichen eine Größe von 0,3 Millimetern bis 3 Zentimetern. Und sogenannte Ohrmilben beziehen gerne ein Ohr der Motte und zerstören es. Interessant dabei ist jedoch, dass sich diese Milben, das sind oft viele Milben, die dort in ein Ohr gehen, sich nur an ein Ohr ansiedeln. Und selbst wenn das infizierte Ohr der Motte viele Milben aufweist, so findet keine Wanderung zum anderen Ohr statt. Wissenschaftler finden in der Regel die Milben nur in einem Ohr vor. Woher wissen die Milben, welches Ohr bewohnt werden soll? Warum siedeln sie nicht in das andere Ohr der Motte? Möglicherweise ist das zum Schutz des kleinen Schmetterlings, der auch noch mit einem Ohr seine Jäger hören kann. Zum Beispiel hört die Motte die hohen Töne der gefräßigen Fledermaus. Und ihr wisst, die Fledermaus stößt sehr, sehr hohe Töne aus, sehr hohe Frequenzen, bis zu 200 Kilohertz. Motten hören im Bereich von 300 Kilohertz noch Töne und sind damit die Tiere, die die höchsten Tonfrequenzen hören können. Und außerdem schützt das ihr eigenes Leben. Wenn die Fledermaus kommt und die Motte verschluckt, ist auch ihr Leben weg, denn auch dann werden die Milben von der Fledermaus verdaut. Nur mein Urgroßvater väterlicherseits war ein Entomologe, ein berühmter Insektenforscher. Mein Vater hat mir gestern noch davon erzählt, er besaß eine weltberühmte Käfersammlung. Ja, tausende von Käfern aufgespickt in so Glaskästen und hat Bücher geschrieben, kann man sogar noch auf dem Internet finden. Und zu diesen faszinierenden Käfern gehört der Bombardierkäfer, der zwei Chemikalien in seinem kleinen Körper hat, und zwar Hydrochinon und Wasserstoffperoxid. Und dass sich perfekt unter Zugabe von Katalase miteinander verbinden und sich im genau richtigen Moment außerhalb seines Körpers verbinden, wenn sie von ihm unter Bedrohung ausgestoßen werden und dann in das Gesicht des Feindes gelangen. Ja, wer das mal nachrecherchieren will, könnt euch mal ein YouTube-Video anschauen, wo so ein Bombardierkäfer von einer Ameise angegriffen wird. Die kriegt eine heiße Dusche, weil dieser Stoff, der da ausgestoßen wird, ist 100 Grad heiß. Und wenn ihr die chemischen Vorgänge verstehen wollt, fragt unseren Chemiker, der kann euch das erklären. Mit dem habe ich auch gestern lange diskutiert darüber. Und deshalb heißen die Bombardierkäfer. Und die beiden Chemikalien, die zu dieser Mini-Explosion führen, ist wirklich faszinierend, und außerhalb des Körpers führen, verbinden sich jedoch nie zu früh miteinander, damit der Käfer nicht explodiert. Übrigens, man fragt sich, wie hat dieser Käfer diese Sprengstoffe spontan von alleine entwickelt und auch noch getrennt gehalten? Ist schon faszinierend. Die Universität von Alberta in Kanada stellte mal unter Beweis, dass in diesem gemäßigten Klima zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchschnittlich 1800 Stürme toben. Diese 1800 Stürme haben die Energie einer unvorstellbaren Größenordnung von 1,3 Milliarden, und ich sage es für euch alten Hasen, PS. 1,3 Milliarden PS. Woher kommt diese Energie? In Deutschland ist hingegen die installierte Gesamtleistung aus Windkraft nur 45.850.000 PS. Die Leistung aller Windkraftanlagen. Laut Aussage des US-amerikanischen Naturkundemuseums gibt es über 10 Millionen verschiedene Insektenspezies auf der Welt. Und davon gibt es ungefähr 12.000 Arten von Ameisen. Und ein einziger Ameisenstaat, ich glaube, die organisieren sich in Staaten, kann zwischen 100 und mehreren Millionen Ameisen haben. Man fragt sich, wie schaffen diese kleinen Winzlinge es, sich so stark zu vermehren? Laut einigen Schätzungen gibt es 400 Millionen Vögel in Deutschland. Stockenten erreichen Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde, Adler 160 Stunden und ein Wanderfalke kann im Sturzflug Geschwindigkeiten bis zu 389 Kilometer pro Stunde erreichen. Übrigens, ihr braucht das zwar nicht wissen, aber ein Kabeljauweibchen legt im Durchschnitt 1 Million Eier. Je nach Größe sind das mehr oder weniger. Bei einem 34 Kilogramm schweren Weibchen stellte man sogar die Menge von 9 Millionen Eiern fest. Und bei Heringen hingegen sind das nur 20 bis 50.000. 9 Millionen potenzielle kleine Kabeljaus. Wir wissen, viele werden gefressen und so weiter. Aber deshalb haben sich auch die Bestände in der östlichen Ostsee in den letzten Jahren wieder so gut erholt. Der Nachschub geht nicht so schnell aus. Lieben, der Erdumfang beträgt ungefähr 40.000 Kilometer. Die Erde, so meint man, wiegt 5,974.000 Trillionen Tonnen. Oh, eine Zahl, die da werde ich schon schwindelig, wenn ich das ausspreche. 5,974 mal 10 hoch 24. Und sie hängt in einem leeren Raum. Sie dreht sich am Äquator mit einer Geschwindigkeit von ca. 1667 Kilometer pro Stunde. Und zwar in einem perfekten Gleichgewicht. Und das ist wichtig, damit ihr nicht bei jeder Bewegung der Erde hüpft. Die Köpfe von Kometen, das heißt der Kern und das Koma, diese nebelige Hülle, können eine Ausdehnung von 2 bis 3 Millionen Kilometer erreichen und ihre Schweife mehrere 100 Millionen Kilometer. Sie reisen mit Geschwindigkeiten von 500 Kilometern pro Sekunde. Und wir brauchen nicht so weit gucken. Euer Herz, das ungefähr faustgroß ist und nur zwischen 300 und 350 Gramm wiegt, es pumpt über 7200 Liter pro Tag. Und kann innerhalb eines Lebens mehr als 3 Milliarden Mal schlagen. In dieser Zeit fördert es bei einer Lebenserwartung von 70 Jahren circa 183.960.000 Liter Blut. Das ist unglaublich. Und das im Prinzip mal zwei, weil es gibt diesen kleinen Kreislauf, der in die Lungen geht und dann der größere Kreislauf, der in den Körper geht. Im Prinzip mal zwei. Und das alles, ohne dass dieses Herz je gewartet werden muss. Ja, ich bin Installateur, ich muss pumpen, muss ich so oft warten. Die bleiben immer stehen. Das ist unglaublich. Wusstet ihr, dass die Sonne circa 4 Millionen Tonnen Materie pro Sekunde verbrennt? Das ist total verblüffend. Und denkt einmal an Dinge, die sehr klein sind, wie ein Atom. Sie sind nicht sichtbar. Wir wissen, dass sie existieren, aber sie sind bis heute nicht sichtbar. Atome sind so klein, dass 3 Atome für ein Wassermolekül erforderlich sind. Und wenn ihr jedes Molekül in einem Wassertropfen nehmen und es vergrößern würdet, sodass jedes Molekül so groß wie ein Sandkorn wäre, hättet ihr genügend Sandkörner für eine Straße, die 30 Zentimeter dick ist, 800 Meter breit und von Berlin bis nach Jerusalem reicht. Unglaublich. So viele Moleküle sind in einem Wassertropfen und in jedem Molekül sind 3 Atome. Und dennoch ist das Atom überwiegend, was? Leerer Raum. Das ist ein leerer Raum. Die tatsächliche Materie im Atom nimmt nur 1 Billionstel Teil des Volumens dieses Atoms in Anspruch. Und wenn Atome sich miteinander verbinden, tun sie das nur an ihrer äußeren Elektronenbahn. Das ist alles. Was die Materie erscheinen lässt, sind die Bewegungen innerhalb des Atoms. Diese Kanzel zum Beispiel ist wirklich nicht fest. Alles ist überwiegend leerer Raum. Wenn man den gesamten Raum aus einem durchschnittlichen Menschen ausquetschen würde, wie viel Volumen würde er eurer Meinung nach einnehmen? Das ist ein interessanter Gedanke, oder? Wenn man allen leeren Raum aus euch ausquetschen würde, dann würdet ihr euch auf einen Stecknadelkopf verlieren, denn ihr würdet nur 100 Millionstel Kubikzoll einnehmen. Wenn jemand also zu euch sagt, ihr seid nichts, dann hat er völlig recht. Und das ist einfach nur verblüffend. Und all das soll alles zufällig geschehen sein? Die wunderbare Zusammensetzung unserer Körper, ihr Lieben, ist so verblüffend, ist so überwältigend, wenn man darüber nachdenkt. Vieles davon verstehen wir nicht einmal. Die Forschung ist immer noch in den Kinderschuhen in vielen Bereichen. Im Psalm 139, Vers 14 heißt es, dass wir wunderbar und erstaunlich gemacht sind. Sollte alles das aus dem Nichts kommen, zufällig entstanden sein? Und wenn du das glaubst, dann bist du ein Narr. Pastor und Professor Robert Sproul, bekannt als R.C. Sproul, sagt, dass es nur 4 Optionen für die Entstehung des Universums gibt. Es gibt nur 4 Optionen. Option Nummer 1, das Universum ist eine Illusion, es existiert nicht. Option Nummer 2, es ist von selbst entstanden. Option Nummer 3, es existiert aus sich selbst heraus und ist ewig. Option Nummer 4, es wurde von jemandem geschaffen, der aus sich selbst heraus existiert. Sproul hat gesagt, es gibt keine anderen Optionen. Entweder existiert es nicht oder es schuf sich selbst oder es hat schon immer bestanden oder jemand hat es geschaffen. Das war's. Er sagt, Zitat Anfang, ich habe mir Jahrzehnte den Kopf darüber zerbrochen und den Rat von Philosophen, Theologen und Wissenschaftlern eingeholt. Es ist mir nicht gelungen, irgendeine andere theoretische Option zu finden, die nicht unter eine dieser 4 Optionen fällt. Das ist alles. Mehr gibt es nicht. Zitat Ende. Und dann sagt Sproul, die erste Option muss aus 2 Gründen ausgeschlossen werden. Das ist die Option, die besagt, dass das Universum nicht existiert, dass es nur eine Illusion ist. Erstens, wenn es eine falsche Illusion ist, dann ist es keine Illusion. Wenn es wirklich eine Illusion ist, dann muss es etwas oder jemanden geben, der diese Illusion hat. Macht Sinn, oder? Wenn das der Fall ist, dann muss das, was die Illusion hat, entweder von selbst entstanden sein, existiert aus sich selbst heraus oder wurde von jemandem ausgelöst, der letztendlich aus sich selbst heraus existiert. Deshalb ist nicht alles eine Illusion. Okay, können wir abschminken. Oder zweitens sagt er noch dazu, man kann Nummer 1 eliminieren, die Theorie der Illusion, denn wenn wir davon ausgehen, dass die Illusion absolut ist, dass alles nichts existiert, einschließlich dessen, wer oder was die Illusion hat, dann erübrigt sich die Frage nach der Entstehung, weil dann buchstäblich nichts existiert. Aber wenn etwas existiert, dann muss das, was existiert, entweder sich selbst erschaffen haben, aus sich selbst heraus existieren oder von jemandem erschaffen worden sein, der in sich selbst existiert. Schwer zu folgen? Option 1, schminkt sie ab. Die zweite Option, und das ist, das Universum sich selbst erschaffen hat. Und das ist alles der Logik nach formell verkehrt, falsch. Es ist widersprüchlich und logisch einfach unmöglich. Und Sproul sagt, im Wesentlichen erfordert die Selbstschöpfung die Existenz von etwas, bevor es existiert. Begreift ihr das? Ihr könnt euch nicht selbst erschaffen, sofern ihr nicht schon existiert, um euch zu schaffen. Okay? Es geht nicht. Selbstschöpfung ist eine logische und rationale Unmöglichkeit. Wir haben in letzter Zeit viel über Unmöglichkeiten gesprochen. Und er schreibt, denn damit etwas sich selbst erschaffen kann, muss es da sein, bevor es existiert. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich für Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase. Es ist unmöglich für Atome und subatomare Partikel. Es ist unmöglich für Licht. Es ist unmöglich für Wärme. Es ist unmöglich für Gott. Es gibt nichts, nirgendwo und zu keiner Zeit, das sich selbst erschaffen kann, weil es existieren müsste, bevor es sich selbst erschaffen hat. Zitat Ende. Sproul betont, dass es in sich existieren kann, ohne gegen die Logik zu verstoßen, aber es kann sich nicht selbst erschaffen haben. Nun, wenn Wissenschaftler sagen, vor 15 bis 20 Milliarden Jahren hat das Universum sich selbst erschaffen, dann müsst ihr mal fragen, was meinen sie damit? Es hat sich selbst erschaffen. Sie meinen, dass nichts zu etwas explodierte. Dass nichts, bumm, und explodierte und dann war irgendwas da. Das ist logisch unmöglich. Die Theorie der Selbstschöpfung aufrechtzuerhalten, ist vollkommen irrational und widersetzt sich jeglicher Logik. So eine Theorie kann man zwar glauben, aber man kann sie nicht mit logischen Argumenten vertreten. Und dann gibt es die dritte Option, dass das Universum, so wie es existiert und wie wir es kennen, schon immer existierte. Nun, auch das funktioniert nicht. Ihr seid nicht ewig, ich bin nicht ewig. Wir existieren nicht schon von jeher. Und es gab eine Zeit, als wir noch nicht existierten. Und es gab eine Zeit, als unsere Kinder noch nicht existierten. Es gibt alle möglichen Dinge auf der Welt, die ursprünglich nicht existierten. Das trifft sogar auf alles um uns herum zu. Wie könnte das Universum für immer existieren und dann irgendwann etwas tun, was es nie zuvor getan hatte, nämlich Leben schaffen? Das ist so unsinnig. Wenn das Universum schon immer existiert hat, dann hat alles darin schon immer existiert. Und wir wissen, dass alles darin nicht schon immer existierte, weil ihr und ich einfach nicht schon immer existiert haben. Man, ihr könnt eure Eltern fragen, die sagen das euch, dass ihr nicht immer da wart. Man kann nicht geboren werden und gleichzeitig schon immer existiert haben. Autos, Uhren, Stühle, und all das wurde zu irgendeinem Zeitpunkt gemacht. Und die Option 1, 2 und 3 sind also unmöglich. Es bleibt damit nur eine Möglichkeit, dass das Universum existiert, weil es von irgendjemandem geschaffen wurde, der existierte, bevor das Universum existierte. Eine bereits vorher existierende, intelligente Macht, und zwar der Gott der Bibel. Materie kann sich nicht selbst erschaffen, nur ein ewiger, bereits ewiger existierender Gott konnte erschaffen. Es ist traurig, dass die große Mehrheit evangelikaler Christen glauben, dass Gott zwar irgendwie an der Schöpfung beteiligt war, dass er jedoch die Evolution als Methode dazu benutze. Leute, und ich habe euch versucht, das klarzumachen, dass Gott so nicht geschaffen haben kann, denn Evolution ist eine Unmöglichkeit. Und deshalb gibt es keine Beweise dafür, weil es nicht geschehen kann. Die Sünde der Evolutionisten, ihr Lieben, wird in Römerbrief Kapitel 1 und Vers 18 sehr deutlich angesprochen. Da wird es beschrieben, da heißt es, denn es wird offenbart, Römer 1, 18, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Die Wahrheit eines Schöpfergottes ist absolut offensichtlich. Sie ist vernünftig, sie ist logisch, aber sie unterdrücken die Wahrheit. Und dann heißt es in Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Und daraus kann man keinen anderen Schluss ziehen, als dass es einen schon vorher existierenden Schöpfer gab. Das ist die einzig vernünftige Schlussfolgerung. Demzufolge sind diejenigen, die diese Wahrheit ablehnen, laut Römer 1, Vers 20, was? Ohne Entschuldigung. Die Menschen sind ohne Entschuldigung. Es gibt keine andere mögliche Schlussfolgerung, aber diese Menschen weigern sich, ihn als Gott zu ehren, sie weigern sich, ihm zu danken und wurden in ihren Spekulationen einfach leer. Ihr törichtes Herz ist verfinstert, sie halten sich für weise und sie haben Doktortitel und Lehren an unseren Universitäten, aber sie sind in Wirklichkeit Narren. Sie vertauschen die Herrlichkeit des unbestechlichen Gottes mit dem Bild des verderblichen Menschen, Vögeln, Vierfüßlern und allen Krabbeltieren. Sie beten das Geschöpf mehr an als den Schöpfer. Sie machen das Geschöpf zum Schöpfer. Das Leben erschafft sich selbst. Laut Römer 1 beten sie die Schöpfung an. Sie sehen die Schöpfung als Lebenskraft, die schafft. Und das ist rein logisch gesehen lächerlich. Und das haben wir gerade eben deutlich sehen können. Wie ist das Universum entstanden? Nun lasst uns zurück zu 1. Mose 1 gehen. Dort wird uns alles beschrieben. Es entstand genauso, wie es im ersten Kapitel der Bibel beschrieben wurde. Und die Bibel ist von Gott gehauchtes, irrtumsloses und unfehlbares Wort. Und die Wahrheit der Entstehung wird hier ganz deutlich in 6 24-Stunden-Tagen aufgezeigt. 6 Tage, die als ein Abend und ein Morgen definiert sind oder eine Periode von Dunkelheit, eine Periode von Licht hatten. 6 ganz normale Tage. In 6 Tagen schuf Gott das gesamte Universum so, wie es jetzt ist. Und wir haben das anhand dieser Serie schon gesehen, dass die ganze Schöpfung vor ungefähr 6 bis 7.000 Jahren geschah. Das ist alles. Es gibt nicht mehr. Und wenn ihr das betrachtet und sagt, aber was ist denn mit den ganzen Gesteinsschichten und den Alterserscheinungen und all diesen Dingen, die wir sehen? Dann lautet die Antwort darauf, dass Gott alles mit dem Anschein und der Realität von Alter und Reife geschaffen hat. Und dann kam später die Sintflut und sie veränderte das Angesicht, die Konfiguration der Erde und beantwortet viele Fragen, die sich im Hinblick auf die Topographie und das Gestein und die Fossilien und all diese Dinge stellen. Aber die Bibel ist ganz eindeutig. Gott schuf alles innerhalb von 6 Tagen. Und am ersten Tag schuf Gott den weiten Raum, die Materie, der Erde und das Licht, und dazu gehört auch das Meer. Und am zweiten Tag schuf er die Meere und den atmosphärischen Himmel, beziehungsweise trennt das. Und am dritten Tag die Erde und Pflanzen, am vierten Tag die Himmelskörper, den Mond, die Sterne und die Sonne. Und jetzt kommen wir zum 5. Tag. Und da geht es darum, dass Gott alle Lebewesen im Meer und am Himmel schuf. Das ist der Tag, an dem Gott das Zuhause für den Menschen fertigstellt und die ersten Lebewesen schafft. Da heißt es jetzt in Vers 20, wir lesen, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und es ist das erste Mal, dass etwas als lebend bezeichnet wird. Nun, die Pflanzen werden nicht so bezeichnet. Sie sind Organismen, die eine Form von Leben haben, aber es ist kein bewusstes Leben. Die ersten Lebewesen, die von Gott geschaffen wurden, entstanden am 5. Tag. Ich möchte euch nur einmal an die Abfolge und an die Parallelen dieser Tage erinnern. Tag 5 und Tag 2 gehören zusammen, ebenso wie Tag 4 und Tag 1 zusammengehören. Erinnert ihr euch, am Tag 1 schuf Gott nebst der Erdmaterie, zu dem auch die Tiefen gehören, das Wasser, den Weltraum und das Licht. Und dazu passt am 4. Tag die Schöpfung der Himmelskörper, die Licht für die Erde spenden sollten. In dem Moment, wo er das Licht mit den Himmelskörpern miteinander verknüpfte. Am 2. Tag trennte er Wasser aus dem Meer und schuf den Himmel mit dem Wasser darüber. Und passend dazu ist Tag 5, dem er die Meere bevölkerte und den Himmel. Am 3. Tag schuf er das Festland und ihre Pflanzen und passend dazu am 6. Tag die Tiere und die Menschen, um die Erde zu bevölkern und sich von ihren Pflanzen zu ernähren. Das sind Parallelen, die uns einfach nur helfen, sich den Ablauf besser einzuprägen. Das Meer und der Himmel an Tag 2, die Bewohner des Meeres und des Himmels an Tag 5. Das Meer erhielt dann seine endgültige Gestalt am Tag 3, aber es wurde bereits mit der festen Materie an Tag 1 erschaffen. Und wenn wir jetzt den Text betrachten, gibt es 2 Phasen am Schöpfungstag Nummer 5. Die erste Phase ist die Schöpfung des bewussten Lebens und die zweite Phase die Schöpfung des sich reproduzierenden Lebens. Und diese beiden Dinge werden ganz klar für uns identifiziert. Bewusstes Leben, und das sind Lebewesen, die ein Bewusstsein haben, die auf ihre Umgebung reagieren und sich auch von einem Ort zum anderen bewegen. Pflanzen tun das ganz offensichtlich nicht. Und zweitens, Leben, das sich fortpflanzt. Nun, lass uns in Vers 20 einsteigen. Und Gott sprach. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Das ist immer die Schöpfungsmethode. Gott ruft nicht existente Dinge durch sein Wort ins Dasein, aus dem Nichts. Und Gott sprach, und ich nehme hier mal den Text der revidierten Elberfelder zur Hand, weil das Hebräische besser wiedergibt. Es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Hört sich ein bisschen lustig an. Es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Nur zuerst besiedelte er also das Wasser. Im Hebräischen erkennt man dort einen literarischen Stil, den man Paronomasie nennt. Eine Paronomasie ist im Prinzip zur besseren Einprägung gedacht, wo zwei ähnlich klingende Worte gewählt sind, die der Bedeutung nach zwar nicht unbedingt zusammengehören, aber den Satz einprägsam machen. Im Hebräischen steht buchstäblich, wimmeln soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen. Wimmeln ist im Hebräischen Scheretz und Gewimmel Scharatz. Und es gleicht fast einer Wiederholung, aber es ist einfach dazu gemacht, damit sich das besser einprägt. Und dasselbe Prinzip sieht man auch in Vers 11. Guck mal in Vers 11. Die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs. Im Hebräischen steht dort, wachsen lasse die Erde Gewächs. Wachsen ist Dasha und Gewächs Deshe. Und hier wieder, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Das hier revidierte Elberfelder. Oder wimmeln von Dingen, die leben. Und hier wurde Wimmeln gewählt, weil das die Vorstellung von Bewegung ausdrückt. Es ist ein charakteristisches Merkmal von Lebewesen, dass sie sich bewegen. Pflanzen werden nicht als Lebewesen bezeichnet, weil sie nicht mobil sind. Sie bewegen sich nicht. Lebewesen bewegen sich. Gott besiedelte also das Meer und deshalb wurde hier als Verb wimmeln gewählt. Und das bringt den Gedanken gleichzeitig zum Ausdruck, dass eine große Menge dieser Geschöpfe in Bewegung ist. Kasuto, der jüdische Kommentator, schreibt dazu, Zitat Anfang, die primäre Bedeutung des Wortstamms Scharatz im Hebräischen ist Bewegung. Insbesondere in Bezug auf die überschwängliche, flinke Bewegung vieler Geschöpfe, die sich gegenseitig schubsen, während sie sich kreuz und quer in alle Richtungen bewegen. Es war Gottes Wille, dass es inmitten von leere, leblosem Wasser von einem Ende des Meeres zum anderen Leben entstehen sollte und dass es in dessen Mitte bewegende Lebewesen geben sollte, die keinen Einschränkungen im Hinblick auf ihre Anzahl oder Bewegung unterlagen. Zitat Ende. Das Meer begann einfach zu wimmeln mit all diesen Lebewesen, die dort herumschwammen. Und das Meer in diesem Fall umfasst alle Gewässer, das Süßwasser sowie das Salzwasser, alle Gewässer der Erde. Und das Wort lebend ist hier das bekannte Wort Nefesh. Nefesh bedeutet Seele oder Sein und drückt Leben aus. Es wird hier zum ersten Mal in der Schrift benutzt. Pflanzen haben keine Seele, sie haben keinen Nefesh. Pflanzen leben nicht auf dieselbe Weise, denn Pflanzen bewegen sie nicht und haben auch kein Bewusstsein. Lebende Dinge haben ein Bewusstsein, obwohl Tiere sich nicht ihrer selbst bewusst sind, haben sie trotzdem ein Bewusstsein. Sie reagieren auf ihre Umgebung und Individuen, aber sie sind sich dieser Reaktion nicht bewusst. Es ist ein rein instinktiver Mechanismus. Wir sagen, instinktiv bewegen sie sich. Und ich weiß, dass einige Tierschützer damit Schwierigkeiten haben. Aber das sagt uns die Schrift. Sie sind sich ihrer selbst nicht bewusst. Sie wissen nicht, dass sie am Leben sind. Sie wissen nicht, dass sie tot sind. Sie kennen einander nicht. Sie kommunizieren nicht auf eine persönliche Weise, die ein Bewusstsein ihrer selbst erkennen lässt. Obwohl sie instinktiv von ihrer DNS gesteuert werden, die sie zur Erhaltung und Funktion ihrer Spezies erhalten haben. Aber sie unterscheiden sich von den Pflanzen eben durch dieses Wort Nefesh. Und Nefesh bedeutet buchstäblich das, was atmet. Das, was atmet. Und diese Dinge sehen wir dann in Vers 21, schuf Gott. Das bedeutet, sie sind bara. Das bedeutet, sie wurden geschaffen. Und Mose verwendet hier das Wort bara für schaffen. Und das ist sehr wichtig, denn sie werden aus dem Nichts gemacht. Parallel zu enormen Dingen, die geschehen, schafft Gott Wesen mit dem Bewusstsein, die sich bewegen können. Sie bewegen sich in Schwärmen durch das Meer, eine gewaltige Menge von lebenden Wesen, ein Gewimmel. Ihr Lieben, als Gott die Fische und alle Säugetiere und alle jene Tiere schuf, seien es nun Fische oder Wale oder Dinosaurier, die im Meer leben, oder Aale, wir über Plankton oder was auch immer in der Nahrungskette redet. Als Gott all das schuf, gab es keine Evolution. Er rief all die Lebewesen, die schwimmen, innerhalb eines Moments durch sein Wort ins Leben. Leute, auch die Meeresschildkröte, die ja schon, wer weiß, wie viele von Millionen Jahre alt sein sollen, die wurde in einem Augenblick von Gott geschaffen. Sie begannen alle innerhalb eines Augenblicks, im selben Moment, am selben Tag zu existieren. Und sie befanden sich nicht in einem Entwicklungsprozess. Von wegen Walfische, verstümmelte Hinterbeine und Landtier und was man alles hört. Nein, es gibt keinen Entwicklungsprozess. Spezies entwickelt sich nicht von einer Art in eine andere Art. Sie wurden alle innerhalb eines Augenblicks in riesigen Schwärmen erschaffen, die sich einfach durch das Meer bewegten. Und Vers 20 deutet dasselbe an, und Vögel sollten über der Erde fliegen, unter der Wölbung des Himmels. Und hier spricht er natürlich nicht von Schwärmen. Bei Vögeln spricht man nicht von Wimmeln, denn es wurde nicht die gleiche Menge Vögel geschaffen, wie es Meerestiere gibt. Das wissen wir heute sehr wohl. Leute, wenn ihr die Tiefen des Ozeans untersucht, besonders da, wo es noch keine große Umweltverschmutzung gibt, da werdet ihr fast unzählbare, grenzenlose Formen von Leben finden. Wenn ihr euch vergleichsweise den Luftraum anseht, gibt es dort natürlich weniger Vögel. Und deshalb wird hier also nicht das Wort Wimmeln benutzt. Wir lesen, und Vögel sollen über der Erde fliegen, unter der Wölbung des Himmels. Im Hebräischen buchstäblich fliegen über der Erde auf dem Angesicht der Ausdehnung des Himmels. Macht Sinn. Sie fliegen über der Erde auf dem Angesicht der Ausdehnung des Himmels. Das ist ein wunderbares Bild. Und die Vögel, wie wir heute wissen, die um die Erde fliegen, ziehen nicht sehr weit in die Luft. Sie steigen nicht sehr weit auf. Man hat wohl mal einen Sperbergeier in 11,2 Kilometer Höhe gefunden. Pilot sagte, hallo, wie geht's dir hier oben? Von den thermischen Winden aufgetrieben worden. Das ist eine wahnsinnige Höhe. Und wir wissen auch, dass Vögel den Himalaya überqueren. Aber das ist immer noch eine relativ geringe Höhe, gemessen an der unendlichen Weite des Himmels. Und dann tat Gott in Vers 21 etwas wirklich Faszinierendes. Er schuf die großen, wenn ihr Elbefelder habt, Seeungeheuer steht dort. Seeungeheuer. Bei euch in der Schlachter heißt es die großen Meerestiere. Warum werden die hier erwähnt? Nun, als die Erschaffung der Pflanzen und Bäume erwähnt werden, wurde keine Eiche und wurde auch kein Küstenmammutbaum erwähnt. Es wurde keine bestimmte Art von Pflanze erwähnt. Aber warum hier? Warum hat er nicht nur Vögel und Schwärme von Lebewesen, die im Meer schwimmen, Fische und noch mehr gesagt? Warum werden hier Seeungeheuer erwähnt? Es gibt viele andere Dinge im Meer. Warum werden gerade sie genannt? Wisst ihr, es gibt dafür einen sehr triftigen Grund. Wenn ihr das Alte Testament studiert, findet ihr dort eine Reihe von Verweisen auf Seeungeheuer. Und dafür gibt es unterschiedliche hebräische Wörter. Hier ist es das Wort Tannin. T-A-N-N-I-N. Eines dieser Tannin ist zum Beispiel, ihr kennt dieses aus Hiob, es wird auch an anderer Stelle verwendet, aber der Leviathan. Der Leviathan ist ein gewaltiges, mächtiges Seeungeheuer. Und Hiob erkennt im Laufe des Lebens und im Laufe seines Buches die Ohnmacht, die er besitzt, Gott gegenüber. Aber Gott zeigt ihm noch mehr. Und Kapitel 40 sagt er, kannst du mit Spießen spicken seine Haut, und er redet von dem Leviathan, kannst du mit Spießen spicken seine Haut und mit Fischerhaken seinen Kopf? Und er fährt fort und beschreibt dieses riesige Ungeheuer und dessen Macht. Und als von Gott geschaffen, und ihr könnt es selbst nachlesen, Hiob 40 und das ganze Kapitel 41 und die Charakteristiken dieses Ungeheuers. Wahrscheinlich ist das hier eine Art von Dinosaurier, ein riesiges Monster, ein riesiger Dinosaurier, der im Meer lebt oder sich ins Meer verziehen kann. Dann gibt es das andere Wort, und das haben wir schon vormals angesprochen, Rahab, R-A-H-A-B. Nicht Rahab, sondern Rahab. Ich betone das anders. Wir haben schon darüber gesprochen. Rahab bezieht sich auf riesige Tiere, die im Meer leben. sehr wahrscheinlich auch Dinosaurier. Aber warum erwähnt er das? Warum bringt er das zur Sprache? Ich denke, die Antwort findet sich hier. In der alten Mythologie, zum Beispiel in Ägypten und Mesopotamien und den ganzen fruchtbaren Halbmond herum, einschließlich Israel und dem Land Kanaan und allgemein in den Ländern des Ostens, hat es schon immer diese bizarren und diese komplexen, fabrizierten Legenden über Seeungeheuer gegeben. Und die alten Heiden glaubten, dass dies Götter wären. Sogar die Philister hatten einen Gott. Erinnert ihr euch? Dagon, der war halb Mensch und halb Fisch. Und die Menschen im Altertum sahen in diesen großen, grimmigen Seeungeheuer Gottheiten. Sie sahen sie als Götter und schrieben Heldenlieder über sie. Einige davon könnt ihr als ugaritische Heldenlieder nachschlagen. Ich weiß, ihr könnt kein Ugaritisch. Aber diese Betrachtung, die sich daraus ergibt, diese Sichtweise begann sich auf diese ganze Ecke der Weltbevölkerung auszuwirken, wo sie Seeungeheuer einfach als Götter betrachteten, die gegen die guten Götter rebellierten. Und im Fall von Israel waren es die Götter, die gegen den guten Gott, den Gott Israels, rebellierten. Als die Kinder Israels nun in das Land Kanaan einzogen, wurden sie mit diesen kananitischen Legenden über diese Götter konfrontiert. Legenden, die die Gestalt dieser großen Seeungeheuer annahmen. Das Seeungeheuer wurde damit zu einem Sinnbild des Bösen, des gegen Gott gerichteten Bösen. Dieses Böse wurde vom großen Seeungeheuer personifiziert. Und in einer Reihe von Versen wird auf den Leviathan Bezug genommen, auf das große Seeungeheuer, das dann bildhaft als der große Feind des wahren Gottes beschrieben wird. Also, in der Mythologie wird impliziert, dass Seeungeheuer irgendwie übernatürliche Gottheiten oder eine übernatürliche Kraft waren, die sich gegen ihren Schöpfer auflehnten. Das alles kam in den alten, altertümlichen Heldenliedern zum Ausdruck. Und das alles hätten die Israeliten zur Zeit der Niederschrift vom ersten Buch Mose im Hinterkopf gehabt. Die Juden waren anscheinend von diesen heidnischen und diesen lächerlichen und törichten Mythen beeinflusst worden und auf wunderbare Weise veranlasst hier der Geist Gottes, dass Mose bei seiner Aufzeichnung dieses inspirierten Textes Folgendes aufschrieb: Und Gott schuf die Seeungeheuer. Sie sind keine falschen Götter. Sie sind keine Symbole des Bösen. Sie sind schlicht und einfach Geschöpfe. Das sind Geschöpfe, die Gott gemacht hat, ganz so, wie er alles andere auch gemacht hat. Leute, es gab diese Seeungeheuer, diese Seedinosaurier. Gott schuf die Seeungeheuer zusammen mit allen Lebewesen, die sich bewegen und die im Wasser wimmelten nach ihrer Art und Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Leute, und da schließt das Seeungeheuer mit ein. Das Seeungeheuer hat so ein bisschen schon so einen negativen Klang. Der ist natürlich noch nicht da, weil jetzt ist alles gut. Er guckt sich dieses riesige Tier an und sagt, das ist gut. Ich habe das alles gemacht und siehe, es war alles gut. Okay, so viel zu der ganzen Mythologie. Das Alte Testament lehnt diese ganzen Mythen ab und verleiht seinem Protest hier so auf eine ruhige Art Ausdruck und sagt, weißt du was? Kümmert euch nicht um diese ganzen Geschichten und Mythen. Gott hat das gemacht. Diese Tiere hat er gemacht. Gott schuf also die großen Seeungeheuer und sah, dass es gut war. Und es ist gewissermaßen so, als würde die Tora sagen, nun, nichts liegt uns ferner, als anzunehmen, die großen Seeungeheuer seien irgendeine mythische Kraft des Bösen. Manche göttlichen Götter, Halbgötter im Gegensatz zu dem wahren, lebendigen Gott. In Rebellion gegen den wahren und lebendigen Gott. Leute, sie sind so natürlich wie alles andere, was Gott geschaffen hat. Und sie wurden zu ihrer Zeit geschaffen, in ihrem ordnungsgemäßen Platz durch das Wort des Schöpfers. Er hat sie gemacht, um seinen Willen zu erfüllen. Und er betrachtete sie und sagte, sie seien gut. Leute, deshalb steht in dem Psalm, und wir hatten diesen Vers zu Beginn des Gottesdienstes hier vorne: Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Meerestiere beziehungsweise Wasserungeheuer und alle Wasserfluten. Schließt diese großen Tiere mit ein. Der Dichter lädt im Psalm 148, Vers 7 insbesondere die geschaffenen Seeungeheuer dazu ein, den Herrn zu preisen. Alle von ihnen. Mose macht in unserem Text also nur diese kleine Anmerkung, um diese bizarre, merkwürdige Mythologie zu entkräften, sie als menschliche Erfindung aufzuzeigen. In Vers 21 lesen wir: Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Nach ihrer Art wird hier zweimal erwähnt. Gott schuf alles, was im Wasser lebt, zur selben Zeit, am selben Tag. Er schuf alles, was in der Luft fliegt, zur selben Zeit, am selben Tag. Und er schuf sie nach ihrer eigenen Art. Keine Evolution der Spezies von einer Art zu einer anderen. Gott schuf sie alle nach ihrer Art. Alle Spezies wurden von Gott geschaffen, und es können wohl Variationen innerhalb der Spezies vorkommen. Das ist selbstverständlich, aber nichts bewegt sich außerhalb seiner DNS, den Informationen, die jede Spezies enthält. Henry Morris sagt, Zitat anfangt: Die erste Einführung von Tieren war nicht ein zerbrechlicher Klumpen Protoplasma, der zufällig als Reaktion auf elektrische Entladungen über einen urzeitlichen Ozean entstand, wie Evolutionisten glauben. Zitat Ende. Nein, Gott machte alles nach seiner Art. Alles, was im Meer lebt, alles, was unter oder am Himmel fliegt, schuf Gott so, wie es ist, nach seiner eigenen Spezies. Übrigens, es konnte kein Fortschritt, keine Mutation, keine natürliche Auslebe gegeben haben, weil Gott alles sah und es war was? Gut. Es gab keinen Tod. Es gab keinen Tod auf der Welt. Zu jedem Zeitpunkt starb einfach nichts, und dann kann es auch keine Auslese geben. Alles war gut und unsterblich. Und ich glaube, dass es zu diesem Zeitpunkt die Tiere einander nicht fraßen. Ich weiß, das wird sehr debattiert, aber das ist für mich die einzige vernünftige Annahme, dass sie sich nicht einander fraßen, bis zum Sündenfall. Nun, die Juden mussten das hören. Sie brauchten die imaginären Götter der Seeungeheuer nicht zu fürchten. Und der Theologe Gerhard von Rath sagte einmal sehr treffend: Außerhalb Gottes ist da nichts zu fürchten. Es gibt nur einen, den man fürchten muss. Und wer ist das? Derjenige, der sowohl Seele als auch Leib in der Hölle zerstören kann, wie es dann im Neuen Testament heißt. Das Böse kam nach der Schöpfung in die Welt. Das Böse kam nach der Schöpfung der Seeungeheuer, nach den gewaltigen Meerestieren. Die ganze Schöpfung wurde von Gott gemacht und war ursprünglich gut. Am fünften Tag wurden also Lebewesen mit Bewusstsein geschaffen. Und zweitens, reproduzierendes Leben. Leben, das sich fortpflanzt. Wir werden jetzt nicht viel Zeit darauf verwenden, über Reproduktion zu sprechen, über Fortpflanzungssysteme. Es ist schon sehr faszinierend, darüber nachzudenken. Es reicht schon, sich die menschliche Fortpflanzung vorzustellen und wie Gott neues Leben schaffen kann. Ja, wenn ihr Eltern werdet, seid ihr fasziniert davon, dass da etwas heranwächst, und wie Gott das einfach macht, ist einfach absolut faszinierend. Aber weitet das einmal in euren Gedanken auf jede Spezies in der Schöpfungsgeschichte aus. Die kleinste, winzige, mikroskopische Schöpfung bis zu den größten Säugetieren an Land und im Meer und alle Fortpflanzungsprozesse, die alle in der DNS so verschlüsselt sind, damit diese sich nach ihrer eigenen Art fortpflanzen können. Deshalb steht in Vers 22, Gott segnet sie und sprach: Ein Segen ist ein Vorteil, eine Begünstigung, ein von Gott gewährter Vorteil. Und hier kommt er: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Die Vögel füllen den Himmel offensichtlich nicht. Es wäre schlimm, könnten wir nicht mehr die Hand vor Augen sehen. Aber sie vermehren sich, Fische tendieren dazu, das Wasser in den Meeren zu füllen. seid fruchtbar und mehrt euch. Das ist ein ganz gängiger Ausdruck auch im Alten Testament für die Fortpflanzung. Das bedeutet, sich zu reproduzieren. 1. Mose 1, Vers 28, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, heißt es, dass Gott sie segnete als Mann und als Frau. Und Gott sagte ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Leute, das war sein Gebot für Menschen und das ist sein Gebot immer noch für den Menschen, sich fortzupflanzen. 1. Mose 9, 1 segnete Gott Noah und seine Söhne und er sagte zu ihnen, das heißt zu Noah, seiner Frau, seinen Söhnen und den Schwiegertöchtern, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. In 1. Mose 17, Vers 16 heißt es, ich will sie segnen. Und Gott redet hier von Sarah und von Abraham oder zu Abraham. Und da heißt es, und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Er redet hier von Sarah, durch Sarah. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Dann Vers 20. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Der Ausdruck fruchtbar machen und mehren bedeutet einfach Fortpflanzung. Das findet ihr in 1. Mose 28, 3. 1. Mose 35, 9 bis 11 und 1. Mose 48, 3 bis 4. Das ist ein Ausdruck der Fortpflanzung bedeutet. Das ist nicht zu schwer zu begreifen. Gott verlieh also dieser Schöpfung, ob am Himmel oder Meer, die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Wir haben schon mal gesagt, alle Lebewesen sind komplexe Maschinen. Der Wissenschaftler und Mathematiker John von Neumann hatte die Idee von selbstproduzierenden Automaten. Von Lebewesen, sagte er, sie seien Maschinen. Wörtlich, das Erstaunliche an Lebewesen, sagt Neumann, ist, dass sie sich selbst reproduzieren, selbst erhalten sind und sich selbst reparieren. Und manchmal klappt das auch nicht, aber in der Regel ist das so. Wilder Smith schrieb ein ganzes Buch über die sogenannte von Neumann-Sonde, die auf eben dieser Idee fußt und ein hypothetisches Konzept für selbstreplizierende Automatenfabriken im Weltall darstellt. Alle lebenden Organismen zeichnen sich in der Regel durch drei Eigenschaften aus. Erstens, sie sind selbsterhaltend. Sie haben also die Fähigkeit, ihr eigenes Leben aufrechtzuerhalten. Zweitens, reparieren sie sich selbst. Und das bedeutet, sie reparieren Schäden, wenn diese auftauchen. Und drittens, sie pflanzen sich von selbst fort. Sie reproduzieren sich selbst. Durch den Sündenfall gibt es gewisse Einschränkungen, aber in der Regel ist das so wahr. Eine von Neumann-Sonde ist in diesem hypothetischen Konzept selbsterhaltend oder sich selbst erneuernd, selbst reparierend und selbst reproduzierend. Trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir im Laufe der Geschichte gewonnen haben, ist uns bisher nicht gelungen, so etwas zu produzieren. Wir können zum Beispiel keinen Computer erfinden, der sich selbst und seine eigene Energie am Leben erhält. Oder einen Computer, der sich selbst repariert. Oder gar einen Computer, der kleine Computerchen herausbringt. So eine Maschine gibt es nicht. Und der Grund dafür ist, dass das viel zu komplex wäre. Es ist einfach auch nur unmöglich. Wenn wir etwas konstruieren könnten, das kompliziert genug dafür wäre, wäre es ständig kaputt. Es könnte sich nicht schnell genug selbst reparieren. Es wäre viel zu kompliziert. Wir können eine von Neumann-Sonde nicht erschaffen. Und dennoch, ihr Lieben, ist jede einzelne Zelle, die es gibt, genau das. Sie hat die verblüffende Fähigkeit, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Und das sichert unser fortwährendes Bestehen. Es sichert unsere Vermehrung. Es hat nichts mit Evolution zu tun. Jede Art wird sich vermehren. Jede Art wird sich nach seiner Art vermehren. Jede Art wird dieselbe Art hervorbringen. Mit geringen Variationen natürlich, aber immer innerhalb seiner Art. Nochmals, dafür sorgt der jeweils vorhandene DNS-Code. Und im Text geht es weiter. Die Vögel sollen sich auf der Erde vermehren. Und jetzt wirft jemand vielleicht ein, warum steht da, je nach Übersetzung, warum steht da, die Vögel sollen sich auf der Erde vermehren? Vögel fliegen doch! Das stimmt. Sie fliegen, aber sie vermehren sich auf dem Boden. Sie müssen dafür die Erde aufsuchen. Dort leben sie zusammen, dort landen sie. Und auf der Erde paaren sie sich Und dort müssen sie in ihren Nestern ihre Eier ausbrüten. Und Gott weiß das. Es gibt hier keine Evolution. Die Geschöpfe des Meeres und des Himmels wurden also alle einen einzigen 24-Stunden-Tag gemacht. Jede einzelne Spezies. Die größte legendäre Art von grimmigen Seeungeheuer bis zum kleinsten Meeresorganismus. Alle wurden an einem Tag, an diesem fünften Tag gemacht. Alle wurden am selben Tag im Rahmen ihrer Spezies gemacht. Mit der Fähigkeit, sich fortzubewegen, sich durch die Luft zu bewegen, durch das Meer. Und sie haben ein gewisses Bewusstsein. Sie haben ein Bewusstsein, obwohl sie sich nicht ihrer selbst bewusst seien. Aber es ist interessant. Vögel können uns ausweichen, sie nehmen uns wahr, sie fliegen weg. Sie haben ein gewisses Bewusstsein. Nun, jetzt ist das Zuhause des Menschen, die Erde, bereit für die Krone der Schöpfung. Sie folgt unmittelbar darauf hin. Das ist Vers 6. Und die Krone der Schöpfung ist der Mensch. Wisst ihr, was so traurig ist? Traurig ist, dass der Mensch sich weigert, Gott in der Schöpfung zu sehen. Der Mensch weigert sich, Gott in der Schöpfung zu sehen und er weigert sich, Gott in seinem Gewissen zu hören. Er unterdrückt die Wahrheit, er stürzt sich in tiefere Finsternis und in Hoffnungslosigkeit. Wisst ihr, was dabei am übelsten ist? Dass Menschen, die von sich behaupten, Christen zu sein und behaupten, an die Bibel zu glauben, dann der Evolution glauben und den sogenannten Wissenschaftlern der faktenlosen Wissenschaft, wie wir sie nennen, klein beipflichten, sehr groß beipflichten. Und ich sage es noch einmal, wir haben das vor Wochen schon mehrfach gehört, ihr könnt nirgendwo in 1. Mose 1 Hinweise auf die Evolution finden, die gibt es nicht. Aber warum würden sie in aller Welt, warum würde jemand Gott beleidigen? Warum würden sie lästern und ihn entehren? Um einen gottlosen Evolutionisten zu verehren? Um euch Glaubwürdigkeit unter Wissenschaftlern zu erkaufen? Ist es deshalb? Wollt ihr das tun? Nein. Wir akzeptieren die Schrift als bare Münze und glauben ihr ab 1. Mose 1, Vers 1 und nicht ab 1. Mose 3. Wie viele sagen, das Erste können wir weglassen, ab Vers 3 fangen wir an zu glauben. Der Prediger, Pastor und Autor Donald Barnhouse schrieb einmal etwas sehr Ergreifendes für mich. Zitat Anfang. Gott gibt den Menschen Gehirne, um Eisen zu schmelzen und ein Hammer, Hammerkopf und Nägel zu machen. Gott lässt einen Baum wachsen und gibt dem Menschen die Kraft, ihn zu fällen und das Hirn, um aus dem Holz einen Hammergriff zu machen. Und wenn der Mensch den Hammer und die Nägel hat, wird Gott seine Hand ausstrecken und den Menschen Nägel durch seine Hand treiben und ihn an ein Kreuz nageln lassen. Als höchste Demonstration der Tatsache, dass die Menschen keine Entschuldigung haben. Zitat Ende. Sie lehnen den Schöpfer so sehr ab, dass sie ihn töteten, als er in Menschengestalt war. Ihr Lieben, es entehrt Gott, etwas anderes zu glauben als das, was in 1. Mose steht. Es lästert ihn. Es verspottet ihn. Ehrt es Gott, wenn wir das glauben? Ja. Und so können wir selbst in diesem Gottesdienst, wenn wir auf sein Wort hören, Gott ehren, indem wir seinem Wort Glauben schenken. Ist das eine korrekte Darstellung dessen, wer er ist und was er getan hat? Ja, das ist es. Und das ist die einzige Quelle der Anbetung. Weniger als das ist Beleidigung Gottes. Zu behaupten, Materie erschaffe sich selbst, die komplexe Vielfalt dieses geschaffenen Universums sei ein Zufallsprodukt, bedeutet, dem Zufall mehr Anerkennung zu zollen als Gott. Und ihr wisst, der Zufall existiert nicht einmal. Er ist eine nicht existente Realität. Wir beginnen Gott in 1. Mose 1 anzubeten, und zwar wenn wir ihn als Schöpfer anbeten. Das wollen wir tun. Lass uns beten.